Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Wachet und betet. In der Berliner Gethsemane-Kirche wird im Abendgebet an die politischen Gefangenen in Belarus erinnert. Gleichbehandlung auch im Tod, Juden und Nichtjuden auf israelischen Soldatenfriedhöfen. Die israelische Armee hat die Bestattung neu geregelt. Menschenleere Straßen und Geschäfte in Bethlehem. Erstmals sind in der Adventszeit wegen Corona keine Pilger und Touristen da. Händler und Handwerker erleben schwere Zeiten. Und Polizisten unter hoher Belastung. Eine evangelische Seelsorgerin hilft bei psychischem Stress und in Extremsituationen. Das sind unsere Themen heute in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft und damit herzlich willkommen. Im Sommer 2017 wurde der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steutner in der Türkei festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, eine bewaffnete Terrororganisation zu unterstützen. Dafür drohte ihm 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Die Festnahme war zugleich der Beginn des täglichen politischen Gebets in der evangelischen Gethsemane-Kirche in Berlin. Es ist die Gemeinde am Prenzlauer Berg, der Peter Steutner angehört. Die Kirche wurde berühmt als Sammelpunkt für Oppositionelle und die Friedensbewegung in der DDR. Inzwischen ist Peter Steutner längst wieder zu Hause, doch das Gebet für politisch Gefangene findet immer noch täglich statt. Und einmal in der Woche auch für Menschen in dem von politischen Unruhen erschütterten Belarus. Thomas Klatt war für uns dabei.
Herzlich willkommen in der Gethsemane-Kirche zu unserem täglichen politischen Gebet für die Menschen in Belarus.
Jeden Tag um 18 Uhr findet in der Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg das politische Abendgebet statt. Immer donnerstags geht es speziell um Belarus.
Es kann jeden treffen, selbst bekannte Musiker, TV-Moderatoren, Journalisten. In vielen, wenn nicht den meisten Fällen, hören wir, dass sich diese Menschen im Gefängnis mit dem Coronavirus infizieren. Wir lasen von überfüllten Zellen, Läusen, Flöhen, kaputten Heizungen und Sanitäranlagen.
Ina Rumianzeva, geborene Berlinerin und mit einem Belarussen verheiratet, trägt in der Kirche die neuesten Informationen aus der Hauptstadt Minsk und dem Rest des Landes vor. Informationen, die sie über private Kontakte und für sie sichere Quellen erhalten hat. Denn eine freie und unabhängige Presse gäbe es dort nicht mehr, sagt sie.
Mit Erstaunen stellen wir fest, wie diese Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte auffallend unpolitisch waren, nun die Dinge in die eigene Hand nehmen wollen und beginnen, über all die Themen zu reden, die sie bewegen. Sei es die Reform des Bildungssystems hin zu einem modernen, humanistischen Schulwesen mit echter Partizipation und einem respektvollen Umgang miteinander. Sei es das kürzlich eröffnete Atomkraftwerk, das viele aufgrund der Erfahrungen aus der Katastrophe von Tschernobyl ablehnen, als der Staat die erste Welle der Corona-Epidemie einfach ignorierte und die Menschen sich selbst überließ. Bis dahin hatten viele in der Illusion gelebt, dass ein starker, vielleicht auch diktatorischer Staat doch gar nicht so schlecht sei.
Doch spätestens nach der Präsidentschaftswahl im August wurde immer mehr Belarussen klar, dass es Lukaschenko allein um Machterhalt geht. Die Bürger begehren auf, in Belarus wie auch im Ausland.
Eine wichtige Brücke zu den sich bildenden lokalen Gruppen ist die belarussische Diaspora, die mit Spenden, Wissenstransfer und konkreten Initiativen die Menschen in der Heimat unterstützt. Eine zunehmend wichtige Rolle spielen aber auch die unabhängigen Gewerkschaften, die zu einem Zentrum der Bewegung wurden. Während sie weiter Zulauf bekommen, haben die staatlichen Gewerkschaften bis zu 50% ihrer Mitglieder in diesem Jahr verloren. Der Protest aber umfasst inzwischen fast alle Gesellschaftsschichten. Und selbst die Wirtschaft sieht keine Zukunft mehr für sich unter Lukaschenko.
Musik Das Gebet in der Kirche ist Ina Rumjantseva wichtig, als Geste der Solidarität.
Weil für uns das auch ein ganz wichtiger Ankerpunkt geworden ist, auch ein sich sammeln, ein Kraft schöpfen und zusammenkommen, weil die letzten Wochen und Monate für uns alle sehr kraftzehrend und anstrengend waren.
Allein in der Berliner Diaspora-Gruppe seien derzeit 500 Menschen aktiv, sagt Ina Rumjantseva. So wurde etwa eine alternative Botschaft vor der offiziellen Botschaft von Belarus eröffnet. Kim Kavaliu lebt seit 3 Jahren in Berlin. Auch er kommt regelmäßig zum politischen Abendgebet in die Gethsemane-Kirche.
Ja, wir versuchen auf jeden Fall finanziell zu helfen, aber was können andere Leute machen? So, ich denke einfach, Informationen verteilen, das ist auch sehr wichtig. Jede Kleinigkeit ist wichtig.
Hans-Jürg Schössler vom Gebetskreis der Gethsemane-Kirche unterstützt das Anliegen der Belarussen. Er hofft, dass sich ein Wunder wie damals, das friedliche Ende der DDR, nun wiederholt.
Also wenn wir gucken, was in Belarus passiert, dann muss man sagen, das erinnert sehr an das, was ich vor 89 erlebt habe. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Gebete und Kerzen. Und genau das wünsche ich den Brüdern und Schwestern in Belarus auch.
Politische Gebete für Belarus in der Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg. Das werden sie so lange machen, wie es eben nötig ist, sagen alle Beteiligten.
Einmal in der Woche erinnern die Besucher der Gethsemane-Kirche in Berlin an die politischen Gefangenen in Belarus. Thomas Klatt war für uns dabei. Ob Beduinen, Drusen oder Juden, Soldaten und Soldatinnen sind in der israelischen Armee alle gleich. Anders sah es bislang aus, wenn jemand im Dienst ums Leben kam. Denn bei der Bestattung auf den Soldatenfriedhöfen wurden Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden gemacht. Nichtjuden durften nach den Regeln der ultraorthodoxen Militärrabbiner nicht direkt neben jüdischen Gefallenen beigesetzt werden. Das galt auch für Einwanderer in Israel, die das ultraorthodoxe Rabbinat nicht als Volljuden anerkannte. Doch jetzt hat die Armee nach jahrelangen Diskussionen für einen Kompromiss gesorgt und die bisherige Praxis beendet. Tim Assmann hat sich gemeinsam mit einem Reformrabbiner auf dem Soldatenfriedhof auf dem Herzlberg in Jerusalem umgesehen.
So, this is a soldier who died.
Dieser Soldat starb 2 Jahre nach der Einwanderung aus Russland. Er war 28. Man sieht die 2 Meter Abstand zwischen seinem Grab und dem daneben.
2 Meter gap between his grave and the one next to him.
Der Rabbiner Uri Regev ist vor einem der Gräber auf dem Soldatenfriedhof in Jerusalem stehen geblieben. Hier ehrt Israel die, die im Dienst für das Land ihr Leben ließen. Doch auf dem Friedhof sind nicht alle gleich. Das zeigen die 2 Meter Abstand zwischen diesem Grab und den anderen. Der junge Mann, der hier liegt, kam als jüdischer Einwanderer nach Israel, war aber aus Sicht der mehrheitlich streng religiösen Militärgeistlichen, die für die Bestattung zuständig waren, kein Jude, erklärt Rabbiner Uri Regev. Von dieser Million Neueinwanderern sind ca. 400.000 in den Augen der Orthodoxie, basierend auf jüdischer Rechtslehre, keine Juden, weil die Mutter keine Jüdin war. Der Vater oder der Großvater waren vielleicht Juden und darauf basierte das Recht, nach Israel einwandern zu dürfen. Weil nicht-jüdische Soldaten nicht neben Jüdischen beerdigt werden sollten, wurden sie häufig am Rande der Friedhöfe beigesetzt, in einem eigenen Bereich oder eben mit mindestens 2 Metern Abstand. Das betraf bisher vor allem die Gräber von 2 Gruppen von Soldatinnen und Soldaten, erzählt Uri Regev. Zum einen von nichtjüdischen Soldaten aus anderen Religionsgruppen wie Beduinen und Drusen. Und zum anderen von den Soldaten, die sich soziologisch dem jüdischen Volk zugehörig fühlen, allerdings vom Militärrabbinat, das die Soldatenbestattungen verwaltet, nicht als jüdisch anerkannt werden. Diejenigen, die der Armee dienten und ihr Leben hergaben, werden von den Ultraorthodoxen bestattet, die selber nicht dienen, aber die Kriterien vorgeben. Sie selbst gehen nicht zur Armee, machen aber die Regeln für Staat und Religion, die auch auf dem Friedhof gelten. Uri Regev ist ein sogenannter Reformrabbiner und er ist Anwalt. Regev streitet häufig mit Petitionen für die Trennung von Staat und Religion. Er findet, die Religionsfreiheit im Land darf nicht vor den Toren der Friedhöfe Halt machen. So wie sie gemeinsam kämpfen, sollte der Staat sie auch ehren, wenn sie im Kampf fallen und sie gemeinsam bestatten. Sie waren im Panzer oder auf dem Schiff zusammen und sollten nach ihrem Tod nicht getrennt werden. Diese Trennung ist beleidigend und wird von den meisten im Land abgelehnt. Jahrzehntelang wurde über das Thema gestritten, nun gibt es eine Neuregelung. Die Gräber von nichtjüdischen und jüdischen Soldaten werden künftig mit gleichem Abstand nebeneinander errichtet. Über der Erde ist keine Trennung mehr zu sehen, erklärt Rabbi Uri Regev. Der Sarg des nichtjüdischen Soldaten liegt 20 cm tiefer als die anderen Särge. Und er ist zusätzlich von einer kleinen Trennwand aus Metall- oder Steinblöcken umgeben. Das heißt, dass getrennt wird, aber von außen ist diese Trennung nicht sichtbar. Wie so oft im Verhältnis zwischen Staat und Religion in Israel ist also auch für die Soldatenbestattungen ein Kompromiss gefunden worden. Aus Sicht des ultraorthodoxen ehemaligen Militärrabbiners Israel Weiss ist die Neuregelung falsch. Bisher kann man klar erkennen, dass ein Jude neben einem Nichtjuden bestattet wurde. Wie es unter der Erde aussieht, weiß man nicht. Man sieht nicht, dass der eine 20 cm tiefer liegt als der andere. Ich verstehe auch wirklich nicht, warum es diese neue Lösung braucht. In der Bevölkerung stößt die neue Regelung mehrheitlich auf Zustimmung. Verteidigungsminister Gantz sagte, die Soldaten, die während ihres Lebens gleich waren, blieben das nun auch nach dem Tod.
Eine neue Praxis bei der Bestattung von Soldaten und Soldatinnen. Tim Aßmann besuchte den Soldatenfriedhof auf dem Herzlberg in Jerusalem. Wir bleiben im Nahen Osten. In normalen Jahren kommen mehr als 3 Millionen Touristen nach Bethlehem ins palästinensische Westjordanland. Nach christlicher Überlieferung ist die Stadt der Geburtsort Jesu. Die Pilger und Touristen warten stundenlang vor dem Eingang der Geburtskirche. Sie wollen einen Blick auf den Ort werfen, an dem Jesus geboren worden sein soll und auf dem heute die Geburtskirche steht. Doch mit den Pilgern kam im März auch das Coronavirus nach Bethlehem und dann der Lockdown. Jetzt sind die Straßen in Bethlehem menschenleer. Mehr als 60% der Einwohner sind arbeitslos. Einige Händler und Handwerker versuchen, ihre Produkte im Advent übers Internet zu verkaufen. So zum Beispiel auch ein Holzschnitzer von traditionellen Weihnachtskrippen. Susanne Glas war in Bethlehem unterwegs.
Goldene und rote Kugeln funkeln an dem großen Weihnachtsbaum im Stadtzentrum von Bethlehem. Er steht wie jedes Jahr vor der Geburtskirche Jesu. Der Versuch, ein wenig Normalität in diesen Corona-Advent zu bringen. Denn die meisten Geschäfte auf dem arabischen Basar sind verrammelt. Ihre Besitzer seit Monaten ohne jede Einnahmequelle. In der Gasse der Holzschnitzer hat nur ein Laden geöffnet. Konzentriert und fingerfertig produzieren sie hier in Handarbeit Krippenfiguren aus Olivenholz. Es ist ein kleines Weihnachtswunder, dass sie überhaupt Arbeit haben. Möglich geworden dank ihres ideenreichen Chefs, Chuck Issa Chakaman, arabischer Christ. Dieses Jahr war das Schlimmste meines Lebens. Ich habe die erste und zweite Intifada erlebt, Kriege. Aber immer waren die Straßen voller Menschen. Jetzt ist alles leer, sogar die Kirche ist leer. Die weltberühmte Geburtskirche steht bei Chuck direkt ums Eck. Vor Corona sind sich die Pilger hier gegenseitig auf die Füße getreten. 3 Millionen Besucher kamen 2019 nach Bethlehem. Sie mussten stundenlang warten, bis sie zur Geburtsgrotte unter der Kirche durchkamen. Auch Chucks Shop war immer voll. Als ich plötzlich arbeitslos zu Hause rumsaß, habe ich eine Webpage entwickelt für den Verkauf im Internet. Das Problem ist, Handwerksarbeit dauert lange und die meisten Bestellungen kamen zu kurzfristig vor Weihnachten. Draußen vor dem Laden zieht ein Trauerzug durch die engen Gassen. 52 Corona-Tote, tausende Infizierte hatten sie bisher. Bethlehem war die erste Stadt in den palästinensischen Gebieten, in der die Pandemie ausgebrochen ist, eingeschleppt durch Pilger. Deshalb wurde hier seit März ein rigoroser Lockdown verhängt. Mittlerweile sind mehr als 60% der Einwohner arbeitslos. Weil die palästinensische Regierung vor dem finanziellen Kollaps steht, bekommen sie keinerlei finanzielle Unterstützung. Das Orient Palace in Bethlehem ist das größte Hotel in den palästinensischen Gebieten. Über die Weihnachtstage war es seit langem ausgebucht. Nun ist die Lobby dunkel und verwaist. In der Bar stehen noch die angebrochenen Flaschen. Der Billardtisch wurde offenbar mitten im Spiel verlassen. Es wirkt, als liege alles seit März im Dornröschenschlaf. Inmitten steht der Besitzer Live Abu Romane, beschäftigt die nervösen Finger mit seiner Corona-Maske und sagt tapfer, er gebe nicht auf. Denn als Christ wisse er, welche große Bedeutung seine Stadt hat und ewig haben wird. Ich sehe doch an den Gesichtern der Touristen, wie glücklich sie sind, wenn sie zu mir ins Hotel kommen, weil sie in Bethlehem die Erfüllung ihres Glaubens finden. Das empfinden Chuck, seine Frau Tamara und die beiden Teenager-Töchter genauso. Zum Abschluss verraten sie noch ein Geheimnis. Bei der Familie des Holzschnitzers zu Hause steht keine Weihnachtskrippe. Chucks Frau sagt, sie brauche mal Pause vom Holz. Schon ihr Vater habe im Holzgewerbe gearbeitet. Von frühester Kindheit an habe sich in ihrer Familie alles nur ums Olivenholz gedreht. Jetzt habe ich genug davon. Das fröhliche Lachen von Chuck zeigt, dass hier eine glückliche Familie auch in schweren Zeiten zusammenhält.
In Bethlehem fehlen in Corona-Zeiten Pilger und Touristen. Susanne Glas hat einen Holzschnitzer von traditionellen Weihnachtskrippen getroffen. In letzter Zeit ist die Polizei in Deutschland immer wieder in die Schlagzeilen gekommen. Da gibt es Verbindungen von Polizisten in die rechte Szene, es gibt Gewalt- und Rassismusvorwürfe. Polizisten werden kritisiert, weil sie nicht entschieden genug gegen die Querdenker-Demos vorgehen. Aber sie bekommen auch Lob für die Verteidigung des Reichstagsgebäudes vor Rechtsextremen nach einer Demonstration in Berlin. Alles in allem müssen Polizisten oft unter hohem psychischem Druck arbeiten. Täglich müssen sie damit rechnen, im Dienst beleidigt, bespuckt und angegriffen zu werden. Hilfe bieten zum Beispiel für die Bundespolizei 11 katholische und 11 evangelische Seelsorger und Seelsorgerinnen an. Josephine Janert hat eine davon getroffen.
Du hast schon mal Kerzen angezündet,
genau,
und
ja.
Hast in der Schrift gelesen.
Also ich denke, dass auf jeden Fall auch wichtig ist, dass wir in den Gesprächen eine adventliche Atmosphäre schaffen, mhm, im Büro und auch im
Cordula Machoni bespricht mit ihrem katholischen Kollegen, wie sie die Adventszeit begehen. Die beiden Seelsorger haben in einem Dienstgebäude der Bundespolizei Berlin 2 Büros auf einem kargen Flur. Machoni ist 49 Jahre alt, hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar und trägt einen dunklen Blazer und eine Silberkette mit einem kleinen Kreuz. Sie ist verheiratet und Mutter von 2 halbwüchsigen Kindern.
Auch ich habe jetzt hier an unserer Aushang immer einen Impuls, jeden Tag einen neuen Impuls in der Adventszeit haben.
Seit dem 1. November ist die evangelische Pfarrerin Seelsorgerin bei der Bundespolizei in Berlin. Diese Behörde hat bundesweit 51.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesen Tagen sorgen sie mit dafür, dass Menschen Corona-Schutzmasken tragen. Cordula Machoni?
Einen Dienst zu tun unter Einsatz des eigenen Lebens und letztlich ja auch nicht zu wissen, also Sie wissen, die Reizschwelle ist heute tief und man weiß nicht, ob wenn man jemanden nach einer bittet, die Maske aufzusetzen im Bahnhof, wie der reagiert. Das ist heute schwierig geworden, das einzuschätzen. Ja? Und das muss man einfach bedenken, das sind die täglichen Situationen solcher Menschen, die da auf der Straße sind, die da hingehen, wo Sie und ich nicht hingucken wollen, die auch mit Menschen sprechen, auch unter Corona- und Hygieneschutzmaßnahmen und mit Menschen nah sein müssen, zum Teil in wenig erfreulicher Weise und das trotzdem tun.
Bundespolizisten schützen in Berlin mehrere Bundeseinrichtungen. Außerdem überwachen sie die Grenzen, den Luftverkehr und das Bahnnetz.
Beispiel Menschen, die sich im Gleis das Leben nehmen. Auch da gehen Bundesbeamte hin und müssen das aufnehmen, diesen Todesfall, und müssen die Bilder sehen und müssen damit umgehen, was sie erleben. Ja, was machen die damit? Wie stecken die das weg? Und das rauszufinden, was sie kräftigt, was es ihnen möglich macht, das weiterzumachen, das sehe ich als meine Aufgabe auch an. Ja. Polizei heißt Stärke, Kraft, Unverwundbarkeit, Leistungsfähigkeit. So ist das Leben nicht und das wissen wir.
Alle Beschäftigten der Bundespolizei können um ein vertrauliches Gespräch mit Cordula Mahoney bitten, unabhängig davon, ob sie gläubig sind oder nicht. Bei schwierigen Einsätzen sind die Geistlichen direkt vor Ort.
Wir versuchen gar nicht erst eine Sprache zu finden für irgendwas, was so schrecklich ist, dass man es nicht schönreden kann, ja? Sondern die erste Maxime heißt, da sein, zuhören, aushalten, trösten, beistehen. Die Bundespolizisten lernen ja in ihrer Ausbildung mit krassen Situationen umzugehen. Die üben das ja ein. Es werden ja auch bestimmte Vorgänge, die sie automatisieren sollen, werden ja eingeübt. Und trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn es dann wirklich passiert. Dieser Terroranschlag am Breitscheidplatz, wer sollte sowas üben? Ja, das ist ja schlimm genug auch, dass in den letzten Jahren die Terrorgefahr sich so zugespitzt hat, dass wir mit immer schlimmeren Dingen ja auch rechnen müssen, ja.
In dieser angespannten Situation muss sich die Polizei mit problematischen Entwicklungen in den eigenen Reihen auseinandersetzen. Mahoney fordert, dass zum Beispiel rechtsextreme Taten rückhaltlos aufgeklärt werden. Doch aus solchen Fällen Rückschlüsse auf alle Polizisten zu ziehen, findet sie falsch.
Es gab mal den Spruch, irgendwann die Polizei dein Freund und Helfer. Ja? Jetzt inzwischen gibt es drastische Zuweisungen und Beschimpfungen erster Klasse. Und was ist da passiert?
Die Anfeindungen machen vielen Beamten wirklich zu schaffen, betont die Seelsorgerin. In welcher Weise und mit welchen Folgen, das vermag sie nach 5 Wochen im Dienst noch nicht zu sagen. Aber generell gilt:
Es gibt, glaube ich, schon einige, die zu kämpfen haben mit Erschöpfungszuständen. Und natürlich auch merken, mit zunehmendem Alter ist zum Beispiel diese physische Belastung, ja, dieses mit, weiß ich nicht, 15 Kilo Ausrüstung am Körper loszugehen und dann möglicherweise noch hinter jemanden herzurennen oder so. Das macht was mit denen.
Cordula Mahoney war zuvor Pfarrerin in der Marienkirche nahe dem Alexanderplatz, einem der lebendigsten Orte der Stadt, geprägt aber auch von Kriminalität. Schon damals hätten die Begegnungen mit Polizisten bei ihr einen starken Eindruck hinterlassen.
Der Alexanderplatz, wenn man den vor ein paar Jahren gegoogelt hat, kam immer als erstes Mord und Totschlag. Ja? Also da kommen auch Menschen zu Tode, das haben wir ja erlebt in den Jahren. Und insofern wussten wir um die Bedeutung dieses Platzes einerseits als Hotspot für Touristen, andererseits aber auch als schon durchaus ein Ort, an dem es nicht nur wohlig zugeht.
Kulturinteressierte, Gläubige, Obdachlose und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, sie alle kommen zum Alexanderplatz, auch in die Marienkirche. Deshalb suchte die Gemeinde eine Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei, sogar für den Weihnachtsgottesdienst.
Und dann hat mal zu mir ein Beamter vor dem Gottesdienst gesagt an Heiligabend: Wissen Sie, das ist mit mein schönster Termin im ganzen Jahr, weil das ist das einzige Mal, dass wir eigentlich nur fröhliche und freudige Gesichter sehen, die sich freuen, dass wir da sind.
Josephine Janert hat eine evangelische Polizeiseelsorgerin in Berlin getroffen. Das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redaktion hatte Andreas Mein. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten kommt der Marktplatz. Bei meiner Kollegin Susanne Kuhlmann geht es heute um das Weihnachtsmenü, um Silvester und um die Frage, wie man entspannte Festtage klug plant.